Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Unter Mikro ist Katrin Ohlendorf. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Und ich habe euch den zweiten Teil unseres Hörsaalschwerpunkts zum Vegetarismus und Veganismus angerichtet.
Seitdem ich auf vegetarisch umgestellt habe, fühle ich mich einfach leichter, fühle ich mich fitter.
Ich fühle mich gut seitdem.
Guck mich an, ich sehe recht gesund aus.
Aber bist du es auch? Gesundheit ist ein wichtiger Grund für viele Vegetarier und Veganer, auf tierische Nahrungsmittel zu verzichten. Das Problem, in denen stecken eben auch wichtige Stoffe, zum Beispiel
Vitamin B12 kommt praktisch ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor, nämlich Fleisch, Fisch, Käse, Milch und Eiern.
Markus Keller ist Ernährungswissenschaftler. Er erklärt, was so ein Vitamin B12-Mangel im schlimmsten Fall anrichten kann.
Müdigkeit, Erschöpfung, Depression, Gedächtnisstörungen, höheres Risiko für Demenzerkrankungen, Reflexstörungen, Lähmungserscheinungen. Das kann wirklich langfristige, irreversible Schäden erzeugen.
Muss es aber nicht. Es gibt auch Gegenmittel.
Getrockneter Kot pulverisiert.
Zum Glück ist das nicht der einzige Tipp, den Keller parat hat. Mit dem Ernährungswissenschaftler Heiner Böing ist er sich einig.
Nicht jeder, der also jetzt tierisches Produkt weglässt, muss unbedingt in einen Mangelzustand kommen.
Gesunder Verzicht? Zweiter Teil über die Risiken der fleischlosen Ernährung.
Das klang am Ende etwas versöhnlicher, im Mittelteil ja so ein bisschen erschreckend. Markus Keller, so viel kann ich vorwegnehmen, sieht aber auch nicht ganz so schwarz. Der dröselt uns hinterher das B12-Problem nochmal richtig schön detailliert auf. Aber von vorne. Gestern ging es im Hörsaal ja um die Gründe für Vegetarismus und Veganismus, vor allem auch aus medizinischer Sicht. Und wir haben dabei festgestellt, dass Menschen, die auf Fleisch verzichten, tatsächlich im Schnitt gesünder sind als Allesesser, sage ich mal. Aber natürlich, wie immer, hat alles seine Schattenseiten und die wollen wir natürlich nicht verschweigen. Früher war ja die Meinung verbreitet, dass vegetarische und vor allem auch vegane Ernährung ungesund ist, vor allem weil den Leuten Stoffe fehlen, die eben nur in Fleisch und in Milch, Eiern und so weiter drinstecken. Das wird heute nicht mehr ganz so dramatisch gesehen, aber es gibt Risiken, die man eben kennen muss, wenn man sich vegetarisch oder dann in extremerer Form vegan ernähren will. Ein ganz wichtiges Beispiel für einen Stoff, der bei fleischloser Ernährung fehlen kann, ist Vitamin B12. Und das kann man ja tatsächlich als lebenswichtig bezeichnen, weil das eine wichtige Rolle in vielen Prozessen in unserem Körper spielt. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass Vitamin B12 auch Leuten fehlen kann, die sich ja ganz konventionell ernähren. Über das, was B12 im Körper macht, was passiert, wenn es fehlt und wie man das testen und vielleicht auch vorbeugen und beheben kann, darüber hören wir gleich einen Vortrag von dem Ernährungswissenschaftler Markus Keller. Aber vorher spreche ich noch mit Heiner Böing generell über mögliche Nachteile fleischloser Küche. Heiner Böing ist auch Ernährungswissenschaftler. Er leitet am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke die Abteilung Epidemiologie. Also das heißt, er kümmert sich dort um die Zusammenhänge von Ernährung und eben dem Auftauchen von Krankheiten. Und außerdem ist er Mitglied des wissenschaftlichen Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und da arbeitet er zum Beispiel mit an Ernährungsempfehlungen. Und da kommen wir auch nochmal später zu. Aber erstmal sprechen wir über seine Arbeit am DIFEL. Böing betreute nämlich unter anderem die EPIC-Potsdam-Studie. Das ist eine Langzeitstudie mit mehr als 27.000 Teilnehmern. Übrigens eine Studie, die ein Teil ist einer ganzen europäischen Studie, wo mehr als 500.000 Leute drinstecken. Und da schauen sich die Forscher den Einfluss von Ernährung auf ganz bestimmte chronische Krankheiten an, Krebs zum Beispiel. Und das auch nicht erst seit gestern. 1994 wurde EPIC gestartet. Das sind jetzt mittlerweile schon rund 20 Jahre immerhin. Und Heiner Böing habe ich dann kurz vor seinem Osterurlaub erwischt. Und da ist er nochmal extra für mich ins Studio gekommen. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, was denn die EPIC-Studie über den Effekt von vegetarischer Ernährung verrät.
Ja, die EPIC-Studie hatte zumindest zum damaligen Zeitpunkt also sehr wenige Personen, die sich komplett vegetarisch ernährt haben. Wir haben uns von daher gesehen einige Komponenten angeguckt und zum Beispiel untersucht, welche Rolle spielt also der Fleischverzehr, welche Rolle spielt der Verzehr von ballaststoffreichen Getreideprodukten und konnten sehen, dass ein abgesenkter Verzehr zum Beispiel, also von Fleisch und Fleischzubereitung mit einem abgesenkten Risiko für verschiedene Erkrankungen, darunter Dickdarmkarzinom, Typ-2-Diabetes und kardiovaskuläre Erkrankungen einhergeht. Und auf der anderen Seite, dass ein erhöhter Verzehr gerade also dieser ballaststoffreichen Getreideprodukte, die ja normalerweise auch unter Vollkorn laufen, mit einem abgesenkten Risiko für gerade diese Erkrankungen einherging, sodass wir sagen können, dass aus gesundheitlicher Sicht, aus Sicht also der Risikoreduktion, diese beiden Komponenten oder insbesondere auch die Fleischkomponente, die ja bei der vegetarischen Ernährung eine Rolle spielt, doch gesundheitsrelevant ist.
Sie sagten, damals waren das relativ wenige Vegetarier in der Studie. Hat sich das verändert über die 20 Jahre?
Also wir haben jetzt nicht speziell diese Personen also permanent wieder befragt hinsichtlich ihrer Ernährung. Wir konnten aber sehen, dass verschiedene Ernährungstrends sich auch in dieser Gruppe, das heißt also in dieser Kohorte, widerspiegeln. Das heißt, Leute haben begonnen, weniger Fleisch zu essen. Leute haben auch begonnen, mehr Obst und Gemüse zu essen. Was wir also wahrscheinlich jetzt sehen werden, ist, also dass Personen anfangen, auch mehr ballaststoffreiche Getreide zu sich zu nehmen.
Und damit einhergehend kann man dann auch mehr positive Effekte feststellen?
Das müssen wir noch untersuchen. Also wir haben bisher noch nicht untersucht, welche Rolle zum Beispiel Veränderungen in der Ernährung spielen. Also das wird eine Aufgabe sein, die wir in den nächsten Jahren auch angehen werden. Wir haben jetzt erstmal also in unserer Studie geguckt, was haben die Leute also 1994 gegessen und welche Konsequenzen hatte das für das Aufkommen der Erkrankungen.
Das, was Sie da eben berichtet haben von den Ergebnissen, klingt ja eher, ja, ich sag mal, überwiegend positiv. Gibt es denn auch Risiken, die sich unter Vegetariern oder eventuell auch Veganern, so sie die auch in der Studie haben, ausmachen lassen?
Es gibt eine Gruppe in der EPIC-Studie, die ja auch europaweit aufgezogen ist, nämlich die Gruppe in Oxford, die sich also speziell dieser Frage gewidmet hat. Und die konnten sehen, also dass auch jetzt bei den Vegetariern das Risiko für viele Erkrankungen reduziert ist und insgesamt auch günstigere metabolische Werte. Also wenn
metabolisch heißt,
also sagen wir Blutwerte sich ergeben haben. Das sind so traditionell zum Beispiel Lipoproteine, HDL, LDL, also diese verschiedenen Cholesterine, sind aber auch also Werte wie Glucose. Und Werte, also die auch mit dem Glucosemetabolismus zu tun haben, wie zum Beispiel also Insulin, Proinsulin. Wir wissen also, dass wir ja auch, also bis eine chronische Erkrankung tatsächlich also klinisch diagnostiziert wird, häufig ja auch schon Veränderungen im Metabolismus sehen, die also in diese Richtung weisen, also die sogenannten intermediären Krankheitsmarker. Und da ist es natürlich gut, also wenn wir jetzt zum Beispiel uns die Gruppe der Vegetarier angucken, wie die Oxford-Gruppe das gemacht hat, dass wir also, sagen wir, bei diesen intermediären Markern, Krankheitsmarkern, also schon positive Effekte sehen.
Ganz kurz nochmal für den Laien, intermediäre Marker?
Intermediäre Marker sind genau diese metabolischen Marker, die ich eben genannt habe.
Okay. Sie haben jetzt eine Studie schon genannt, die Oxford oder eine Studie aus Oxford. Diese eher positiven Ergebnisse, die Sie da beobachtet haben, wird das von anderen Studien bestätigt oder gibt es auch abweichende Forschungsergebnisse? Was kann man da vielleicht an Beispielen so mal berichten?
Also wir haben ja verschiedene Untersuchungen durchgeführt. Also zum Beispiel gibt es vom Deutschen Krebsforschungszentrum eine sogenannte Vegetarierstudie, die eigentlich schon sehr lange existiert, in den 80er Jahren also begonnen wurde mit ungefähr 2000 Vegetariern. Und bei denen konnte man also ähnlich Trends beobachten, also reduzierte Sterblichkeit, reduziertes Aufkommen also von insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber auf der anderen Seite konnte man sehen, also dass letztendlich also eine gewisse Unsicherheit besteht, also sagen wir, wie viel tierische Produkte, insbesondere auch Fleisch, kann man aufnehmen, ohne dass sich das Risiko wirklich verändert. Also zum Beispiel konnte die Forschergruppe aus dem Krebsforschungszentrum sehen, dass es kaum Unterschiede gibt zwischen Personen, die also ganz strikt vegetarisch leben, das heißt gar kein Fleisch aufnehmen, und die sogenannten also Flexitarier, die also gelegentlich Fleisch zu sich nehmen. Also da war es sogar so, dass die sogenannten Flexitarier die optimale oder die besseren Gesundheitsdaten aufwiesen als die ganz strikten Vegetarier.
Ich bin tatsächlich Flexitarierin. Insofern klingt das in meinen Ohren erstmal gut. Was mich interessieren würde, man liest ja auch oft, dass Vegetarier und vor allen Dingen auch Veganer auch Gefahr laufen, bestimmte Stoffe nicht in ausreichender Menge aufzunehmen. Können Sie noch mal ganz kurz was über die Risiken vegetarischer oder auch dann im extremeren Falle veganer Ernährung sagen?
Also die vegane Ernährung wurde ja unter Ernährungswissenschaftlern ziemlich lange diskutiert. Und insbesondere also darauf hin, also ob nicht ein bestimmtes Vitamin, nämlich das Vitamin B12, letztendlich in ungenügender Menge zugeführt wird. Wer einfach sich ansonsten mit seiner Ernährung wenig beschäftigt, nur das Fleisch weglässt, kann natürlich in die Gefahr laufen, letztendlich also in einen Mangelzustand, also für dieses Vitamin B12 zu gelangen. Und dann also auch nicht nur eben diesen positiven Effekt zu haben, sondern letztendlich dann also doch negative Auswirkungen also zu verspüren und auch damit also langfristig sich selber zu schädigen.
Vitamin B12 ist ein prima Stichwort. An dieser Stelle sage ich erstmal Danke an Heiner Böing für die Infos soweit. Gleich spreche ich nämlich mit ihm nochmal, und zwar darüber, wie Vegetarier und Veganer bzw. wie wir alle uns sinnvoll ernähren können. Und jetzt schauen wir uns dieses Vitamin B12 mal genauer an. Das ist tatsächlich ein Stoff, der fast nur in tierischen Produkten zu finden ist, es sei denn, man möchte pulverisierte Scheiße essen. Und was es damit auf sich hat und warum Vitamin B12 so wichtig ist und was das für Vegetarier, Veganer und auch Allesesser bedeutet, das hören wir jetzt vom Ernährungswissenschaftler Markus Keller. Er ist Gründer und Leiter des Instituts für alternative und nachhaltige Ernährung, einem privaten Forschungs- und Beratungsinstitut. Und Kellers Vortrag wurde im November 2013 beim VegMed aufgezeichnet, einem Ärztekongress zu vegetarischer Ernährung und Medizin in Berlin. Ja, und ich muss euch ein bisschen vorab warnen, jetzt prasselt gleich erstmal so ein bisschen geballtes Medizin-Chinesisch auf euch ein. Wenn ihr nicht bei allen Fachbegriffen so gut mitkommt, dann ist es aber nicht schlimm, weil nach ein paar Minuten kommen auch die Laien wieder gut hinterher. Weil Markus Keller erklärt das wirklich sehr, sehr gut und man lernt dabei nicht nur was über die Funktion im Körper, sondern auch, wie man sich vernünftig selbst kontrollieren kann oder wer alles betroffen sein könnte, nämlich nicht nur Vegetarier und Veganer und noch viele andere Sachen. Und für die unter euch, die das aber ganz genau wissen wollen, habe ich auf deradiowissen.de ein Lexikon verlinkt, da könnt ihr die Fachwörter gerne auch nachschlagen. So, jetzt Markus Keller mit seinem Vortrag über Vitamin B12 und vegetarische und vegane Ernährung.
Was ist denn überhaupt Vitamin B12? Vitamin B12 ist der Sammelbegriff für Cobalamine. Und das sind verschiedene Verbindungen, die ein zentrales Kobaltatom haben in diesem Corrin-Ring-System. Und das Besondere ist, das ist der einzige Metabolit, der Kobalt enthält, also einzigartig im Naturreich. Es gibt vier Formen, das Adenosylcobalamin, Methylcobalamin, Hydroxocobalamin und das Cyanocobalamin. Die ersten drei, die kommen natürlicherweise vor in der Natur. Das vierte ist das, was man synthetisch herstellt, für Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise. Und diese beiden ersten, das sind die aktiven Formen im menschlichen oder auch tierischen Stoffwechsel. Die können aber alle ineinander umgewandelt werden, sodass diese vier Formen eben physiologisch wirksam sind. So sieht das aus, wenn man das isoliert. Durch das Kobalt eben diese schöne rote Farbe. Vitamin B12 hat beim Menschen zwei bekannte Funktionen, nämlich zwei Enzyme, die Cobalamin für ihre Funktion benötigen. Das eine ist die L-Methylmalonyl-Coenzym-A-Mutase. Die katalysiert diesen Schritt, nämlich Methylmalonyl-Coenzym-A wird zu Succinyl-Coenzym-A umgewandelt. Das wird in den Zitratzyklus eingespeist. Hier kommen die Rohstoffe sozusagen aus dem Abbau der ungradzahligen Fettsäuren, auch von bestimmten Aminosäuren. Und wenn dort Vitamin B12 fehlt, dann akkumuliert diese Methylmalonsäure, abgekürzt MMA. Und das heißt, der MMA-Spiegel steigt an. Und das ist ein Indikator, den man messen kann. Kommen wir später nochmal zu. Die zweite Funktion ist die Beteiligung an der Methionin-Synthase. Und die katalysiert die Reaktivierung von 5-Methyl-Tetrahydrofolsäure zu Tetrahydrofolsäure. Und diese ist quasi die aktive Form der Folsäure, die dann auch an der DNA-Synthese beteiligt ist. Das heißt, es spielt eine Rolle bei der Zellteilung. Gleichzeitig haben wir diesen Schritt, nämlich den Abbau oder genau gesagt die Remethylierung von Homozystein zu Methionin, was dann wiederum auch mit der DNA-Synthese zu tun hat. Also ist übrigens die einzige Stelle im Stoffwechsel, wo zwei Vitamine zusammenwirken an einem Schritt, nämlich Folsäure und Vitamin B12. Fehlt hier Vitamin B12, dann kommt es zu einer Anhäufung von diesem 5-Methyl-THF. Man nennt das auch Folatfalle. Es reichert sich ein unaktives Folat an. Und das ist insofern interessant, denn für diese weiteren Schritte brauche ich dann kein Vitamin B12. Und das ist ein Problem, was dann auch in der Diagnostik eine Rolle spielt. Denn gerade bei veganer Ernährung oder bei vegetarischer Ernährung kommt sehr viel Folsäure über die pflanzlichen Lebensmittel an in den Organismus. Das heißt, theoretisch brauche ich gar nicht diesen Schritt, sondern ich bekomme immer neue Folsäure und kann dann hier eben weiterarbeiten. Aber dieser Schritt, der ist dann eben unterbunden. Das heißt, das ist nicht erstrebenswert, so wie es dann sich darstellt bei einem Vitamin B12-Mangel, weil eben das Homozystein gleichzeitig ansteigt. Und was das für eine Bedeutung hat, werde ich gleich noch drauf eingehen. Das sind also die direkten Funktionen. Weiter gibt es dann Sekundärfunktionen, ich hatte das eben schon angedeutet, nämlich die DNA-Synthese. Und man sieht das vor allem bei sehr schnell teilenden Zellen, also zum Beispiel bei dem Aufbau der Erythrozyten, wenn es dort eine Störung gibt oder einen Mangel gibt. Dann haben wir die Myelinscheidensynthese, die vermutlich, man weiß es nicht ganz genau, aber das ist die derzeitige Theorie, durch eben hohe MMA-Level gestört wird. Und dann ist Vitamin B12 indirekt noch an der Synthese von Neurotransmittern beteiligt. Der Bedarf ist sehr niedrig, 0,5 bis 1 Mikrogramm pro Tag. Auch hier vielleicht nochmal wichtig, der Unterschied Bedarf und Empfehlung. Ne? Der Bedarf ist sehr individuell, sehr unterschiedlich. Und man gibt eben Empfehlungen heraus, um einen Großteil der Bevölkerung ausreichend zu versorgen. Der Bedarf ist aber immer niedriger als die Empfehlung in der Regel. Die Körperreserven, die reichen viele Jahre, wenn meine Speicher gut gefüllt sind mit Vitamin B12. Also zum Beispiel, wenn ich mich von einer durchschnittlichen Ernährung mit ordentlich Fleisch auf eine vegane Ernährung umstellen würde, dann merke ich da erstmal eine gute Zeit gar nichts, weil ich noch genug Speicher habe. Das ändert sich aber im Laufe der Zeit. Die Zufuhrempfehlung der DGE liegt bei 3 Mikrogramm pro Tag. Und das Besondere an diesem Vitamin, was auch ja evolutionär bedingt ist, es wird ausschließlich von Mikroorganismen synthetisiert, also bestimmte Bakterien hauptsächlich. Und es kommt praktisch ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vor, nämlich Fleisch, Fisch, Käse, Milch und Eiern. Die Tiere produzieren das eben auch nicht selber, sondern sie nutzen diese Bakterien. Im Falle von Wiederkäuern sind diese Bakterien in Pansen, die produzieren Vitamin B12. Die Wiederkäuer können es dann im Dünndarm aufnehmen. Andere Tiere, die nicht wiederkäuern, Pflanzenfresser, nehmen Vitamin B12 über verunreinigte Nahrung auf. Das heißt, die waschen natürlich ihr Gras nicht auf der Wiese, sondern die nehmen das so, wie es ist. Manche Rohköstler machen das auch, haben dann vielleicht da auch keine Probleme, aber das müsste man noch etwas genauer untersuchen. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, also die Koprophagie. Das heißt, bestimmte Tiere, die ihren Kot essen. Bei Kaninchen ist das der sogenannte Blinddarmkot, der in bestimmten Abständen ausgeschieden wird. Und der ist eben auch sehr reich an Vitamin B12. Es gibt übrigens auch Humanstudien, die das mal untersucht haben. In Indien, da wurde eben tatsächlich getrockneter Kot pulverisiert und verabreicht an Freiwillige. Und sie konnten damit ihre Vitamin B12-Versorgung tatsächlich aufrechterhalten. Ist vielleicht nicht für alle das Mittel der Wahl. Pflanzliche Lebensmittel, die können Spuren von Vitamin B12 enthalten. Eine sichere Versorgung über pflanzliche Lebensmittel, die bekommt man nach heutigem Stand der Wissenschaft aber nicht hin. Wenn Sie jetzt aber ins Internet gehen und wenn Sie mal nach diesem Thema schauen, dann finden Sie diese riesige Bandbreite an angeblichen super veganen pflanzlichen Vitamin B12-Quellen. Da sind eben Blätter, Wurzeln, Kräuter, Algen, Pilze, die Eigensynthese im Darm, Sauerkraut, Tempeh, Bier, Erde, Miso, Hefe, Sanddorn war eine gewisse Zeit sehr populär und so weiter. Ist noch nicht vollständig. Nachgewiesen mit einer Wirkung Bei Menschen sind aber tatsächlich diese drei Gruppen, nämlich angereicherte Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel, das heißt Tablettentropfen oder auch Injektionen und diese Vitamin B12 Zahnpasta. Dort weiß man, diese Produkte oder diese Lebensmittel, die angereichert werden, die funktionieren in Bezug auf eine Vitamin B12-Versorgung. Dennoch will ich Ihnen nicht vorenthalten, es ist natürlich hier einiges in Bewegung. Und ich habe Ihnen mal so mal aus den letzten 10 Jahren etwa, ein bisschen länger, die Studien, die wenigen, die es gibt, die doch Hinweise geben, möglicherweise gibt es doch pflanzliche Vitamin B12-Quellen. Und ein Kandidat, das sind fermentierte koreanische Sojaprodukte. Koreanisch deswegen, die gibt es auch in Japan, aber diese Studien wurden eben in Korea gemacht. Meistens dann eben Produkte, die im eigenen Haushalt hergestellt wurden. Zum Beispiel Doenjang, das ist also das Miso auf Japanisch, die in Korea gerade bei den traditionell lebenden Familien Alltagsnahrungsmittel ist. Ne? Macht man die Miso-Suppe, gibt es in andere Gerichte hinein. Da hat man im Labor zumindest geringe Vitamin B12-Gehalte gefunden, vor allem wenn das eben im Haushalt hergestellt wurde. Das hat damit zu tun, dass dort eben eine ungewollte Verunreinigung durch andere Bakterien, weil es ein offenes System ist, erfolgt, die dann möglicherweise dort Vitamin B12 erzeugen. Ein weiterer Kandidat, das ist die Grünalge Chlorella. Auch da wiederum Kandidat. Es gibt Hinweise, auch dort auf Vitamin B12-Gehalte. Auch diese Alge macht das nicht selber, sondern das Vitamin B12 kommt eben durch eine Anreicherung von exogenem Vitamin B12. Das heißt Bakterien, die auch in der Kultur sind, aus denen die Chlorella-Alge dann eben Vitamin B12 offenbar aufnehmen kann. Es gibt da riesige Schwankungsbreiten, wenn Sie diese Produkte untersuchen, sehr widersprüchliche Befunde. Und auch hier gibt es im Prinzip noch keine belastbare Nachweis, dass das bei Menschen auch funktioniert. Es gibt da eigene Erfahrungen, nicht von mir, aber von anderen, die das probiert haben, die da sehr gut damit gefahren sind. Aber es ist noch zu früh, das jetzt auch als mögliche Empfehlung auszusprechen. Und das ist vielleicht sogar die vielversprechendste Gruppe. Das sind dieser Seetang, vor allem auch aus Japan und Korea. Nori, also diese Alge, die man für Sushi verwendet. In Korea ist es ein Kimbap. Porphyra-Arten und auch da findet man immer wieder mögliche Vitamin B12-Gehalte, aber auch das ist eben noch nicht untersucht worden hinsichtlich Bioverfügbarkeit, Wirksamkeit bei Menschen. Das sind Laborbefunde, dann gibt es aber auch epidemiologische Befunde und eine relativ aktuelle Studie, das ist übrigens eine Doktorandin auch aus Gießen, die bei Professor Grabenkel promoviert hat, die hat in Korea buddhistische Nonnen untersucht. Und diese verglichen mit anderen Koreanerinnen und diese Nonnen leben eben fast vegan. Milchprodukte spielen da eigentlich keine Rolle in den meisten asiatischen Ländern. Da sie sowieso vegetarisch leben, heißt das in der Konsequenz, die meisten leben fast vegan. Und da hat sich gezeigt, obwohl die in der Nahrung eigentlich gar kein Vitamin B12 haben dürften oder nur sehr, sehr geringe Mengen, dass trotzdem die Vitamin B12-Versorgung bei diesen Nonnen ausreichend war. Nicht besonders toll, aber es war eben auch kein Mangel feststellbar, wobei man sich auch die Parameter genau angucken muss. Und das Interessante, diese Vitamin B12-Versorgung korrelierte eben mit dem Konsum dieser Nori-Algen. Also das ist sicher sehr interessant, dort noch weiter zu forschen und da muss man abwarten, was sich dort noch ergeben wird in Zukunft. Und Interventionsstudien gibt es eben sehr wenige. Es gibt einige ältere, die verschiedene Produkte untersucht haben. Da sind oft die Methoden eben nicht mehr zeitgemäß, weil sie dann auch ja, diese Vitamin B12-Analoga entdeckt haben oder teilweise nicht entdeckt haben, widersprüchliche Ergebnisse. Das ist eine Studie, die auch relativ neu ist. Hier hat man diese sogenannte AFA-Alge oder Klamath-Alge, die kommt aus dem See Lake Klamath in Oregon. Die wird auch sehr stark propagiert als Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ein Cyanobakterium, also eine Blaualge. Und in einer sehr kleinen Pilotstudie, 15 Veganer, denen wurden über 3 Monate diese Algen verabreicht und dort hat sich dann eine Verbesserung des Vitamin B12-Status gezeigt. Man muss bei dieser Alge dazu sagen, die kann auch Toxine erzeugen. Das heißt also, die Produkte, die hier auf dem Markt sind, die wurden auch untersucht von verschiedenen Hochschulinstituten. Und die haben eben gefunden, dass viele schädliche Toxine erzeugen. Und daher sollte man das auch vorläufig erstmal mit Vorsicht genießen. Und es ist auch hier auf jeden Fall zu früh, eine Empfehlung in dieser Richtung auszusprechen. Aber ich will Ihnen das nicht vorenthalten, dass Sie einfach wissen, es gibt hier ein paar Kandidaten, die vielleicht ganz interessant sind. Was passiert nun, wenn ein Vitamin B12-Mangel auftritt? Das klassische Bild und das lange schon beschriebene, bekannte Bild bei einem fortgeschrittenen Vitamin B12-Mangel, das sind hämatologische Symptome, nämlich diese makrozytäre hyperchrome Anämie. Wir hatten vorhin gehört, Vitamin B12 ist auch an der Bildung der Erythrozyten beteiligt. Wenn Vitamin B12 fehlt, dann werden die abnorm groß, sammeln aber extrem viel Eisen an. Deswegen sind eben hyperchrom und makrozytär. Das kann man im Blutbild sehen. Wenn man das sieht, ist dieser Mangel schon sehr weit fortgeschritten. Das sollte man auf keinen Fall als Diagnostikum bezüglich einer Früherkennung der Vitamin B12-Versorgung verwenden. Aber dieses Bild kann eben erscheinen nach einer gewissen Zeit an einer Vitamin B12-freien Ernährung. Dann gibt es neurologische Symptome, das können sein Reflexstörungen, Parästhesien, Ataxien, Lähmungserscheinungen und das Ganze ist das Krankheitsbild der funikulären Myelose. Dort kommt es zu einer Entmarkung des zentralen Nervensystems und dann kommt es eben zu Störungen in der Reizweiterleitung und das ist verwandt mit den Symptomen der multiplen Sklerose. Und das wird durchaus beobachtet nach wie vor bei Menschen, die eben sehr, sehr schlecht mit Vitamin B12 versorgt sind. Das Problematische, das ist potenziell irreversibel, diese Schädigung am zentralen Nervensystem. Das kann ich relativ gut in den Griff bekommen, die hämatologischen Symptome. Das kann wirklich langfristige irreversible Schäden erzeugen und absolut vermeidbar, aber es kann eben passieren, wenn man nicht darauf achtet. Die dritte Gruppe der Symptome, das sind psychiatrische Erscheinungen, mit denen wird man dann schon etwas häufiger konfrontiert, auch gerade in der ärztlichen Praxis möglicherweise. Dazu gehören Müdigkeit, Erschöpfung, Depression, Gedächtnisstörungen und vor allem ein höheres Risiko für Demenzerkrankungen. Gerade bei älteren Menschen stellt man immer wieder fest, dass sie sehr schlecht mit Vitamin B12 versorgt sind und dann auch ein entsprechend höheres Risiko für Demenz aufweisen. Persönlichkeitsstörungen und es ist auch eine Vitamin B12-Psychose beschrieben. Und als vierte und letzte Symptomgruppe eben die kardiovaskulären Erkrankungen. Aufgrund einer Hyperhomozysteinämie steigt das Risiko für Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen an. Und das steht im Verdacht, könnte eine Ursache dafür sein, dass Veganer, wenn man sich die Epidemiologie anschaut, in Bezug auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen etwas schlechter abschneiden als die Vegetarier. Sie schneiden immer noch viel besser ab als die Fleischesser, aber sie schneiden etwas schlechter ab als die Vegetarier. Und das hat höchstwahrscheinlich unter anderem mit diesen Homozysteinspiegeln zu tun. Was für Ursachen gibt es für einen Vitamin B12-Mangel? Es gibt zwei Gruppen. Einmal die gestörte Absorption. Das betrifft einen Großteil der Personen mit einem Vitamin B12-Mangel. Entweder ist es ein Intrinsic-Factor-Mangel. Intrinsic Factor ist ein Protein, was in der Magenschleimhaut gebildet wird, an das das Vitamin B12 binden muss, um es aufzunehmen. Wenn es fehlt, dann kann ich eben über diesen Weg kein Vitamin B12 mehr aufnehmen oder nur weniger. Oder wenn es beeinträchtigt ist, beispielsweise durch eine chronische Gastritis. Und das sehen wir eben bei vielen älteren Menschen, die haben eine chronische Gastritis und dann entsprechend auch Probleme, viele Nährstoffe zu resorbieren, aber besonders auch Vitamin B12. Fehlende Magensäurebildung ist eine weitere Ursache. Ich brauche die Magensäure, um das Vitamin B12 aus den, in diesem Fall tierischen Lebensmitteln, herauszulösen. Die sind an Protein gebunden, dafür brauche ich Magensäure. Fehlt die, funktioniert das eben auch nicht. Und auch das wieder ein Problem, vor allem bei älteren Menschen. Weitere gastrointestinale Erkrankungen oder auch bestimmte Medikamente, also Protonenpumpenhemmer, die sorgen natürlich dann auch wieder dafür, dass ich hier ein Problem habe mit der Magensäure und der Resorption. Die zweite Gruppe, das ist eine niedrige Aufnahme, die zweite Ursachengruppe. Und da haben wir zum einen an erster Stelle die Veganer, aber auch Vegetarier, die Milchprodukte konsumieren, auch ältere Menschen, die wenig Vitamin B12 über ihre Lebensmittel aufnehmen. Ich habe es mal eingeklammert, weil bei den Älteren ist das hier eigentlich die Hauptursache. Gastritis, aber es gibt auch Ältere, die auch von der Zufuhr her schon schlechter dastehen. Bei Schwangeren und Stillenden, erstmal unabhängig von der Ernährungsweise, steigt der Bedarf an Vitamin B12, weil das eben für den Fetus benötigt wird, auch für das gestillte Kind. Das heißt, wenn die Mütter vegan oder vegetarisch leben und schlecht versorgt sind mit Vitamin B12, dann habe ich diesen Mangel und eine niedrige Aufnahme dann auch bei den Kindern. Alkoholiker ist auch eine Risikogruppe und dann noch Teile der Gesamtbevölkerung, die einfach zu wenig Vitamin B12 aufnehmen. Was Ähnliches haben Sie eben schon gesehen, auch das aus der nationalen Verzehrsstudie. Das sind die Hauptquellen für Vitamin B12 in Deutschland. Bei den Männern 30% über Fleisch und Wurst. Bei einem Kilo pro Woche ist das erklärlich. An zweiter Stelle Milch und Käse und dann kommen nochmal die Fleischgerichte. Also zumindest in Bezug auf Vitamin B12 hat das dann durchaus positive Auswirkungen. Aber es gibt dann durchaus auch Aspekte, die etwas dagegen sprechen. Die Frauen sind da so ein bisschen vernünftiger, die essen dann mehr Milch und Käse als Fleisch und Wurst. Das heißt, das ist bei Frauen die Hauptquelle und auch Fisch zählt natürlich dazu. Alle anderen, ne, sind relativ gering in dem Beitrag zur Versorgung. Im Durchschnitt erreichen die Männer in Deutschland 5,8 Mikrogramm pro Tag. Sie erinnern sich, die Empfehlung waren 3 Mikrogramm pro Tag, also liegen im Durchschnitt ordentlich drüber. Die Frauen erreichen das auch mit etwa 4 Mikrogramm pro Tag. Dennoch erreichen 8% der Männer und etwa ein Viertel der Frauen nicht die Zufuhrempfehlung. Ein Viertel der Frauen, ne, da geht es jetzt nicht um vegetarische Ernährung, erreichen nicht diese Empfehlung. Also das ist schon ein ordentlicher Prozentsatz. Es ist natürlich immer eine Frage, die kam ja vorhin auch, wo legt man diese Empfehlungen fest? Ne, die sind in der Tat nicht willkürlich festgelegt, sondern da gibt es natürlich Zahlen, Daten, Untersuchungen, die dem zugrunde liegen. Dennoch ist es interessant, wie sehr sich diese Empfehlungen in verschiedenen Ländern unterscheiden. Ja, ich meine, die Amerikaner brauchen offenbar weniger Vitamin B12. Dort werden eben nur 2,6 Mikrogramm pro Tag empfohlen. Hier sind es 3 Mikrogramm pro Tag. Physiologisch dürfte es da nicht so große Unterschiede geben, aber dennoch unterscheiden sich die Empfehlungen. Würde man jetzt diese US-Empfehlung bei uns zugrunde legen, dann wären eben nur 10% der Frauen unter dieser Empfehlung. Also das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen. Und als Letztes schauen wir uns hier nochmal an, wie viele Personen in verschiedenen Altersgruppen erreichen in Deutschland nicht diese Empfehlung von 3 Mikrogramm pro Tag. Der grüne Balken, das sind die Männer, hier relativ gleich in allen Altersgruppen unter 10%, die Frauen aber deutlich größer. Gerade bei den jungen Frauen, 14 bis 18 Jahre, über 30%, die nicht diese 3 Mikrogramm erreichen. Ja, und das sinkt dann mit dem Alter, aber es sind immer noch hier auch 25%. Und noch interessanter sozusagen ist das, was bei älteren Menschen in Pflegeheimen beobachtet wird. Bei den Frauen über 60%, bei den Männern fast 50%, die nicht die Empfehlung erreichen. Die haben sowieso schon einen schlechten Ernährungsstatus, weil oft nicht darauf geachtet wird. Essen die überhaupt das Essen, was ihnen gegeben wird? Die haben Schluck-Kaubeschwerden. Bei Menschen, die eben nicht in Heim leben, älteren Menschen, sind die Zahlen deutlich geringer. Ne? Also Pflegeheime ist in Bezug auf Nährstoffversorgung wirklich ein großes Thema und in diesem Fall auch bei Vitamin B12. Und jetzt gehen wir mal zu unserer eigentlichen Zielgruppe, den Veganern und Vegetariern. Das ist eine Studie vom Uniklinikum Saarbrücken, die recht großes Aufsehen erregt hat, schon ein paar Jahre alt, aber dennoch sehr gut und aussagekräftig. Die haben Folgendes gemacht, die sind zu einer Silvestertagung des Vegetarierbundes gefahren und haben da Blut abgezapft. Also sie haben vorher gefragt, ob das in Ordnung geht. Die meisten haben ja gesagt. Und dort wurden dann Vegetarier und Veganer untersucht und als Vergleichsgruppe Mitarbeiter des Uniklinikums Saarbrücken. Und es wurden dort eine Einteilung vorgenommen nach 3 Mangelstufen, Stufe 1, 2 und Stufe 3 und eben die normale Versorgung. Der grüne Balken, das ist der Anteil der Personen, die eine normale Versorgung haben, im Normbereich waren mit 3 verschiedenen Parametern, also in dem Fall Holotranscobalamin, MMA und Homocystein. Und Sie sehen bei den Fleischessern, Durchschnittsessern, über 80%, die im Normbereich lagen. Bei den Lacto-Ovo-Vegetariern waren das gerade noch mal 12%, 13% und bei den Veganern noch weniger. Umgekehrt, ein Mangel der Stufe 3, erniedrigtes Holotranscopalamin, erhöhtes MMA, erhöhte Homocysteinspiegel, das betraf über 80% der Veganer in diesem Kollektiv und überraschenderweise über 60% der Lacto-Ovo-Vegetarier. Stören Sie sich vielleicht nicht an dieser relativ geringen Fallzahl, hier waren es nur 12 Veganer. Andere Studien zeigen genau das Gleiche, nur hier hat man eben in einer Studie wirklich mal diese drei Gruppen miteinander verglichen. Beim Homocystein, Sie wissen, dass das unter einem Grenzwert, meistens setzt man hier 12 Mikromol pro Liter an, liegen sollte aus Gründen der kardiovaskulären Prävention. Das kam bei Nicht-Vegetariern bei 16% vor und hat sich dann gesteigert auf über 2/3 der Veganer. Und auch das beobachtet man in vielen anderen Studien. Das sind Ergebnisse aus unserer Vitamin B12 Zahnpasta-Studie. Sie wissen vielleicht, dass wir diese Zahnpasta in ihrer Wirksamkeit untersucht haben. Wir hatten 130 Probanden, die für 5 Wochen die Zahnpasta getestet haben. Und bevor wir angefangen haben, ein Großteil, fast 90 von denen, waren Veganer. Das war unser Cut-off-Point. Und da hat sich gezeigt, dass bei 8% dieser Vegetarier schon ein Vitamin B12-Mangel vorlag. Und bei aber 40% der Veganer. Und wenn man das jetzt noch ausdifferenziert hat, nach wie lange leben Sie denn schon vegan? Maximal 2 Jahre oder ich lebe schon über 2 Jahre vegan. Dann sieht man, wenn man die Menschen betrachtet, die keine Supplemente nehmen, dass auch hier über 80% der Veganer einen Vitamin B12-Mangel hatten. Wer noch nicht so lange vegan lebt, auch da war es schon die Hälfte. Und selbst bei denen mit Supplementen waren es auch noch 40%. Das heißt, auch Supplemente muss man richtig dosieren, man muss die richtigen finden. Nicht alle wirken gleich bei verschiedenen Personen. Die werden oft nicht regelmäßig genommen oder in zu geringer Dosierung. Auch da gibt es offenbar ein Problem. Und das ist eine Abbildung aus der deutschen Veganstudie, die in Gießen in Zusammenarbeit mit der Uni Hannover durchgeführt wurde. Und da sieht man, dass der Serum-Vitamin B12-Spiegel über die Dauer der veganen Ernährung, hier sind die Jahre abgetragen, immer weiter absinkt. Man hat relativ wenig Probleme in den ersten 5 Jahren, wenn man eben nicht supplementiert. Wenn man das aber beibehält und eben nicht supplementiert, dann sinkt der Spiegel kontinuierlich ab. Und hier ist nochmal eine Gegenüberstellung, um das einordnen zu können. Wie ist das jetzt in verschiedenen Studien? Wie oft kommt denn ein Vitamin B12-Mangel vor? Und auch da findet man im Netz dann wieder so Aussagen, Vitamin B12-Mangel, das ist eigentlich ein Problem, vor allem der Fleischesser, die sind alle unheimlich schlecht versorgt wegen gestörter Dickdarmflora und so weiter. Ja, das stimmt einfach nicht. Es gibt hier einen gewissen Anteil, in dem Fall hier in den USA, Framing and Offspring-Studie, 9% der erwachsenen Mischköstler, in Österreich 18% der erwachsenen Mischköstler, die einen Vitamin B12-Mangel aufweisen. Ich finde, das sind doch schon relativ hohe Zahlen, aber es ist eben nicht so, dass das die Mehrheit wäre. Bei älteren Menschen steigen die Zahlen an. Hier wieder 2 unterschiedliche Studien, 20-25%, das findet man immer wieder. In diesem Bereich liegen ältere Menschen. Unabhängig davon, ob die jetzt in Institutionen leben oder nicht, weil sie einfach eine schlechtere Resorption haben im Alter. Und jetzt gucken wir uns mal die Zahlen an bei den Vegetariern und Veganern. Die Vegetarier um die 25% Anteil mit einem Vitamin B12-Mangel, unterschiedliche Studien, also ungefähr so wie ältere Nicht-Vegetarier. Und bei den Veganern kommen wir eben zu solchen Zahlen. Das waren Zahlen aus unserer Studie, deutsche Vegan-Studie, über 50%. Und die Epic Oxford hat tatsächlich 73% der Veganer. Und hier geht es um wirklich eine größere Anzahl von Personen, die einen Vitamin B12-Mangel hatte. Hinzu kommt, meistens werden in diesen Studien diese Werte bestimmt, eben das Serum-Cobalamin. Das ist ein recht ungenauer Anzeiger. Die meisten Ärzte, die meisten Labors verwenden vor allem diesen Indikator, das ist der älteste, den man kennt, der ist aber sehr ungenau. Weil der Großteil des Vitamin B12 an das Haptokorin gebunden ist, das ist also ein Transportprotein, das Vitamin B12 zur Leber transportiert und physiologisch unwirksam ist. Ich muss mir angucken, welcher Anteil des Vitamin B12 wird in die Zellen transportiert. Und das mache ich über das sogenannte Holotranscobalamin. Oder das Transcobalamin ist das Protein. Holo ist dann die Verbindung zwischen Protein und dem Vitamin B12. Und wenn Sie diese Werte vergleichen, dann kommen Sie auch zu anderen Prävalenzen. Also, wenn man zum Beispiel die Studie nimmt vom Uniklinikum Saarland, Serumcobalamin Cutoff Point 156 Picomol pro Liter, dann waren es 52% der Veganer, die schlecht versorgt waren. Nimmt man aber das Holotranscobalamin, ein Anzeiger, der relativ früh schon anzeigt, ob der Vitamin B12-Spiegel absinkt, dann waren es schon 90% der Veganer. Und ein noch sensitiverer Messwert, der allerdings dann auch einen fortgeschrittenen Mangel anzeigt, die MMA, wenn die diesen Grenzwert überschreitet, dann sind es auch etwa 90% der Veganer gewesen in dieser Studie. Das heißt, mehr als 30% der Fälle von Vitamin B12-Mangel, die wurden anhand von Serumcobalamin überhaupt nicht entdeckt. Und deswegen die klare Botschaft, bitte, wenn Sie das untersuchen oder sich selbst untersuchen lassen, nicht nur diesen Wert sich anzuschauen, sondern möglichst die Kombination von diesen drei Werten. Kostenunterschiedlich, man muss das ja selber bezahlen. Aber das Holotranscobalamin, das ist ein relativ preiswerter und einfacher Indikator. Den sollte man sich angucken, da kann man schon früh sehen, ob es mit der Vitamin B12-Versorgung in Ordnung ist oder ob es da Probleme gibt möglicherweise. Bei Hermann, das ist eben einer der Autoren vom Uniklinikum Saarland, die haben vorgeschlagen, wie man eben bei der Diagnostik vorgehen sollte, bei einem Verdacht auf Vitamin B12-Mangel als erstes das Holo-TC zu bestimmen. Wenn das unter 50, gibt auch hier verschiedene Cut-off-Points, meistens liegt das bei 50, liegt, dann kann man eben weiter differenzieren und guckt sich noch die MMA an, kommt dann zu unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn es drüber liegt, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ein Vitamin B12-Mangel vorliegt. Und ergänzend kann man immer noch das Homocystein sich anschauen. Das ist ein unspezifischer Marker, denn auch Folsäure und die Vitamin B6-Versorgung, auch Vitamin B2 beeinflusst das Homocystein. Ergänzend finde ich das immer interessant, weil man eben schauen möchte, dass der auch in einem günstigen Bereich liegt, das Homocystein. Und das ist auch relativ günstig zu bestimmen. Serumvitamin B12 ist auch nicht teuer. Kann man mitbestimmen, aber es korreliert eben nicht sehr gut mit den anderen Werten. Das heißt, viele, die ein Serumvitamin B12 im Normbereich haben, und das hört man dann oft von Veganern oder Vegetariern, ich habe mir das angeguckt, alles in Ordnung. Aber tatsächlich, wenn man dann Holotranscobalamin untersucht, dann sieht man, nein, das ist eben schon abgesunken. Ne? Also das alleine reicht eben nicht zur Bestimmung meines Status. Und eine weitere Möglichkeit, MMA kann man auch im Urin, das ist dann etwas unkomplizierter vielleicht als eben die Blutentnahme. Bei Kindern vor allem eine Möglichkeit, die man eben dann nicht pieksen will, um es zu untersuchen, dann kann man das auch im Urin untersuchen. Um jetzt natürlich den Bogen wieder zu spannen und nicht den Vitamin B12-Horror sozusagen im Raum stehen zu lassen, habe ich das einfach mal hier so ein bisschen zusammengestellt. Es gibt tatsächlich ein Problem mit Vitamin B12, was aber vermeidbar ist bei veganer und vegetarischer Ernährung. Es gibt bestimmte Nährstoffe, Kalzium, Eisen. Da muss man ein bisschen mehr drauf achten, gerade bei veganer Ernährung. Ist aber alles durch die Ernährungsweise beeinflussbar und im grünen Bereich zu halten. Eisen kann bei Frauen dann problematisch sein. Unabhängig von der Ernährungsweise ist es vielleicht empfehlenswert, auch zu supplementieren. Frau kann da oft über Ernährung nicht viel ausrichten. Jod vielleicht noch Omega-3-Fettsäuren. Aber auf der anderen Seite ist das riesige Übergewicht an Vorteilen, nämlich Antioxidantienzufuhr, Folsäure. Ja, das ist ein Nährstoff, der in der Allgemeinbevölkerung sehr in geringen Dosen aufgenommen wird, viel zu gering. Und die meisten Vegetarier und Veganer kommen da problemlos drüber bei der Folsäureversorgung. Wer weiß denn, woher der Begriff kommt, Folsäure? Folium das Blatt, weil dort hat man es entdeckt, ne? In grünem Blattgemüse. Auch Vollkornprodukte sind eine gute Quelle für Folat, für Folsäure. Magnesium, sekundärer Pflanzenstoff, Herr Leitzmann hat das vorhin angesprochen, Ballaststoffe. Die Hauptnährstoffe sind günstiger bei veganer und vegetarischer Ernährung in der Relation, in den absoluten Mengen, im Vergleich zu den Durchschnittsessern. Und das geringere Risiko, ich muss das immer wieder betonen, denn mir geht das in der Diskussion oft unter oder es wird eben einfach überhaupt nicht erwähnt. Es geht immer nur um die möglichen Probleme und Mängel, die es durchaus gibt. Aber die großen Vorteile, von denen liest man oft nichts, ne? Übergewicht, Typ-2-Diabetes, vermindertes Risiko durch eine vegetarische, vegane Ernährung, Hypertonie und so weiter. Und natürlich die Nachhaltigkeit, ganz wichtig. Die Ethik steht nochmal drüber. Da haben wir jetzt ja unterschiedliche Auffassungen, wo man die Ethik ansiedeln muss. Aber allein diese Daten zeigen eigentlich, dass ein großes Übergewicht für vegetarische Ernährungsformen im positiven Sinne. Gut, dann komme ich zu den Empfehlungen. Veganer sollten angereicherte Lebensmittel, angereicherte Zahnpasta oder Supplemente verwenden für ihre Vitamin B12-Versorgung. Bis wir mehr wissen, ob diese anderen Quellen möglicherweise auch einen guten Beitrag leisten können, sind wir hier auf der sicheren Seite. Vegetarier oder ältere Menschen, auch andere Personen, können ebenfalls auf diese Produkte zurückgreifen. Da bieten sich natürlich auch Milchprodukte an und das ist durchaus eine Möglichkeit, auch hier Vitamin B12 aufzunehmen. Und für die Gesamtbevölkerung natürlich keine Empfehlung, mehr Fleisch, Fisch und Ei zu essen, auch wenn das super Vitamin B12-Quellen sind. Ne? Aber die negativen Auswirkungen, die sind einfach viel größer als im Vergleich zu dem, dass ich dann meine Vitamin B12-Versorgung verbessere. Also das wäre keine Empfehlung. Und als Fazit, ein subklinischer, oft nicht erkannter Vitamin B12-Mangel, der ist durchaus verbreitet in der Bevölkerung, aber Risikogruppen mit einer hohen Prävalenz, das sind tatsächlich Veganer, teilweise Vegetarier und ältere Menschen. Eine frühe Diagnostik des Vitamin B12-Mangels ist sinnvoll, vor allem um diese irreversiblen Folgeschäden zu verhindern. Und man muss sich tatsächlich überlegen, ist es denn vielleicht sinnvoll, auch hier Screenings durchzuführen und eine Verbesserung der Vitamin B12-Versorgung eben durch diese Möglichkeiten, die ich Ihnen genannt habe. Wer Wildkräuter von der Wiese essen möchte, soll dadurch nicht abgehalten werden, aber um auf der sicheren Seite zu sein, dann müssen wir eben mit diesen Produkten vorläufig arbeiten. Ansonsten sollte man es nicht übertreiben mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich sehe wirklich den Bedarf bei Vitamin B12, bei anderen Nährstoffen nur in Ausnahmefällen sehr sinnvoll, kann es mal sein. Ansonsten schaffe ich das mit veganer und vegetarischer Ernährung problemlos, wenn ich es gut zusammenstelle, über meine vernünftige Ernährungsweise. Damit vielen Dank für Ihr Interesse.
Die Radio Wissen, Hörsaal.
Vitamin B12 ist also ein Stoff, auf den man ganz besonders achten muss, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Aber auch die, die alles essen, die sollten den ein bisschen im Auge behalten. Das war jetzt ein Beispiel für einen möglichen Mangel, ein mögliches Risiko fleischloser Ernährung. Und ich habe ja immer noch einen Experten hier sitzen, den ich noch ein bisschen mit Fragen löchern kann. Heiner Böing vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung und aktiv in der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und mich würde interessieren, welche anderen Stoffe können einem denn noch fehlen, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt? Man hört ja ganz viel über Eisen, Zink, Jod und so weiter. Was davon ist denn wirklich ein Problem?
Also ich denke, dass wir insbesondere im Zusammenhang mit der veganen Ernährung das Kalzium erwähnen müssen. Unsere wesentliche Kalziumquelle sind ja Milch und Milchprodukte. Und wenn man sich vegan ernährt, fehlt ja dieses Produkt. Als Alternative schlagen zumindest die Amerikaner, also die entsprechenden Fachgremien, vor, dass man also eine andere Kalziumquelle, wenn man sich vegan ernährt, also nutzt, nämlich die kalziumreichen Mineralwässer. Und entsprechend also dann auf die empfohlenen Mengen kommt.
Über ja, die Art, wie man sich gut ernähren soll, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich habe ja vorhin versprochen, dass wir auch auf die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu sprechen kommen. Vorher nochmal, wenn das erlaubt ist, eine persönliche Frage. Sind Sie selbst Vegetarier oder Veganer oder Flexitarier oder ja, wie ernähren Sie sich eigentlich?
Ja, ich versuche mich natürlich nach den Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu ernähren. Und dazu zählt natürlich auch ein moderater Fleischverzehr.
Ja, dann sind wir schon direkt bei den Empfehlungen. Vielleicht können Sie kurz mal beschreiben, was für eine Art von Ernährung empfiehlt denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung?
Ja, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ja ihren Ernährungskreis, der letztendlich beschreibt oder Orientierungswerte gibt für die Ernährung hinsichtlich also der verschiedenen Lebensmittelgruppen, die aufgenommen werden sollten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung weiß wiederum, dass mit dieser Ernährung letztendlich die wesentlichen Empfehlungen für die Nährstoffzufuhr erfüllt sind. Und auf der anderen Seite wissen wir also jetzt zum Beispiel durch Untersuchungen, die wir am DIF in der EPIC Potsdam-Studie gemacht haben, dass auch Erkrankungsrisiken mit dieser Ernährung reduziert sind, sodass man sagen kann, also das ist ein vernünftiger Orientierungswert, der also mit diesem Ernährungskreis letztendlich also an die Bevölkerung gegeben wird. Das bedeutet, dass man auf der einen Seite der Komponente Obst und Gemüse einen relativ großen Platz einräumt, also mit insgesamt also 400 Gramm Obst und 250 Gramm Gemüse, also eine relativ große Menge
pro Tag.
Das heißt also, das ist ja fast so eine Mittelmeerernährung. Dann weiterhin natürlich eine Kohlenhydratkomponente, die aus Hälfte Brot besteht, andere Hälfte, also die normalen, sagen wir, Kartoffeln, Reis und Nudeln. Dann wiederum eine doch relativ große Menge an Milch und Milchprodukten, wobei die Milch natürlich im Vordergrund steht. Insgesamt also empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung also pro Tag eben doch 250 Gramm Milch bzw. Joghurt und eine gewisse Menge auch an Käse. Dann eben die Komponente Fleisch mit 300 bis 600 Gramm.
Das ist ordentlich.
Ja, 600 Gramm pro Woche, nicht pro Tag.
Ah.
Und dann, also sagen wir auch, so eine gewisse Fettkomponente, wobei beim Fett die pflanzlichen Öle im Vordergrund stehen sollten. Ja, insgesamt machen also die pflanzlichen Produkte ungefähr 3/4 der Gesamtmenge aus und ungefähr 1/4 der Gesamtmenge nach dem Ernährungskreis sollten eben aus tierischen Produkten stammen.
Das ist natürlich jetzt für Vegetarier oder Veganer keine so gute Nachricht, wenn jetzt jemand sagt, na gut, gesundheitliche Empfehlung hin oder her, aber schon aus ethischen oder meinetwegen ökologischen Gründen will ich das einfach nicht. Was bedeutet jetzt diese Empfehlung für Vegetarier und was bedeutet sie für Veganer?
Also für Vegetarier bedeutet ja eigentlich, dass man diese Komponente Fleisch und Fleischerzeugnisse einfach weglässt. Als Alternative und könnte man empfehlen, dann auch proteinreiche pflanzliche Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und wir kennen ja hier bei uns als proteinreiche pflanzliches Produkt die Hülsenfrüchte. Auf der anderen Seite kann man statt Hülsenfrüchte auch Sojaprodukte nehmen oder auch Nüsse.
Kann ich als Vegetarier mit solchen Produkten, mit Soja, Hülsenfrüchten, Nüssen, also diesen Empfehlungen, diesen Mengen liegen ja Werte zugrunde, die man erreichen muss. Kann ich denn tatsächlich da einen Ersatz schaffen oder habe ich da gar nicht die Möglichkeit, wirklich diesen Empfehlungen gerecht zu werden, die es da gibt von der DGE?
Doch, natürlich. Es würde jetzt erstmal, sagen wir, von der Zufuhr her, also wenig Auswirkungen haben, wenn man diese 300 bis 600 Gramm Fleisch also weglässt, weil man ja genügend andere tierische Produkte der vegetarischen Ernährung zu sich nimmt, nämlich die Milch- und Milchprodukte, Eier auch. Und von daher gesehen, also dürfte es letztendlich von der Zufuhr her also kaum eine Auswirkung haben. Wir müssen natürlich jetzt diskutieren, wie sieht das eigentlich mit der Protein- oder Eiweißqualität aus. Und da gibt es eben als Alternative die proteinreichen Lebensmittel eben für die Hülsenfrüchte, sodass man also, sagen wir, statt einem Steak eben ab und zu mal Bohnen isst, Erbsen, Sojaprodukte.
Und die Veganer, haben die eine Chance drauf, das kompensieren zu können?
Und die Veganer haben ja natürlich also auch die Chance, letztendlich diesen größeren Teil zu ersetzen. Das heißt, die können jetzt nicht einfach, also sagen wir, auf die tierischen Produkte verzichten, ohne das wirklich zu kompensieren. Und hier gibt es also eben auch den Dreiklang, also von Hülsenfrüchte, Sojaprodukten und Nüssen, die Teile auch liefern, die man also zur täglichen Ernährung braucht. Diese Empfehlungen haben eigentlich also die Amerikaner schon länger umgesetzt und haben also, sagen wir, letztendlich auch Empfehlungen für Vegetarier bzw. Veganer entwickelt, die eben darin bestehen, also die Komponente der tierischen Lebensmittel einfach durch pflanzliche Lebensmittel zu ersetzen. Das heißt, die Kombination oder die Empfehlung für die anderen Lebensmittelgruppen verändern sich nach diesem Konzept nicht.
Markus Geller hat eben auch tatsächlich dazu geraten, da sind sich ja nicht alle so ganz einig, Ergänzungsmittel durchaus auch zu nehmen. Jetzt in Bezug auf B12, würden Sie denn zu Nahrungsergänzungsmitteln oder zur Supplementierung raten?
Also ich würde natürlich nicht einfach zur Supplementierung also aus Vorsicht raten. Ich würde natürlich, sagen wir mal, letztendlich insbesondere den Veganern auch raten, sensibel zu sein und bei einem Verdacht auf einen Mangel dann eben zum Arzt zu gehen, sich entsprechend also die Blutwerte geben zu lassen und dann tatsächlich, also wenn Mangel besteht, dann so einfach zu Supplementen zu greifen.
Dann zum Schluss, Sie sagten zum Arzt gehen. Haben Sie einen Tipp, wie oft oder welche Checks jemand, der vegetarisch, aber vor allen Dingen auch vegan leben möchte, wie der sich selber kontrollieren sollte, um eben nicht in so einen Mangel reinzulaufen?
Ja, ich denke, also nicht jeder, der also jetzt tierisches Produkt weglässt, muss unbedingt in einen Mangelzustand kommen. Das kommt natürlich also auf die individuellen Gewohnheiten an. Und von daher gesehen sollte man natürlich, also sagen wir jetzt, sich einfach beobachten, sollte, sagen wir letztendlich, was man ja auch eigentlich also mit einem gesunden Lebensstil machen möchte, dass man also sich wohlfühlt, sollte gucken, also sagen wir, ist die Ernährung, die ich also praktiziere, tut die mir gut? Und hier muss man ja auch immer sehen, die Lebensmittelgruppe Nüsse liefert, also sagen wir eine ganze Reihe also an Fettsäuren liefert, also sagen wir auch Ballaststoffe und Energie, sodass man also letztendlich genügend Möglichkeiten hat, auch als Veganer sich, also jetzt im Sinne der DGE, gesund zu ernähren.
Vegetarische und vegane Ernährung haben Risiken, aber die lassen sich in den Griff bekommen, wenn man ein bisschen aufpasst und sich auch ein bisschen auskennt. Das ist eine gute Botschaft, finde ich. Und die kam von dem Ernährungswissenschaftler Heiner Böing, der das Gespräch vor der Sendung mit mir aufgezeichnet hat. Außerdem im Hörsaal heute zu hören war Markus Keller, Ökotrophologe und Mitgründer und Leiter des Instituts für nachhaltige Ernährung. Sein Vortrag stammt vom VegMed, einem Ärztekongress zur vegetarischen Ernährung und Medizin. Organisiert hatte den die Charité-Hochschulambulanz für Naturheilkunde am Emanuel-Krankenhaus Berlin. Und zwar zusammen mit dem Vegetarierbund Deutschland und der Carsten-Stiftung. Ja, und die Aufzeichnung stammt aus dem November 2013. Ja, das war unser Wochenende zum Veganismus und Vegetarismus. All das, was ihr gehört habt, könnt ihr auch online euch nochmal anhören und nachlesen. Ich sage tschüss für heute. Katrin Ohlendorf war das. Nächste Woche macht Sibylle Salewski wieder die Hörsaaltüren für euch auf. Im Hinblick auf den 1. Mai und die Krawalle, die dann wohl wieder zu erwarten sind, geht es dann um die Frage, wie die Polizei mit Massen umgeht. Also friedlichen Massen und gewaltbereiten Massen. Ja, euch jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Vielleicht mit Festival. Gleich ab 7 geht es hier nämlich weiter mit Konzerten von Milky Chance und They Might Be Giants. Und ich finde, das klingt besser als Tatort. Tschüss.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.